Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei Autorinnen im Porträt. Oder ich sage einfach mal herzlich willkommen zurück nach unserer mini kleinen Sommerpause. Sarah, wie geht's dir denn? Hast du dir die Sonne etwas auf den Bauch scheinen lassen?
Ja, hi Marianne. Ja, ich freue mich auch, dass es jetzt weitergeht bei uns. War ja wirklich nur eine kleine Sommerpause. Aber ich habe versucht, das ein bisschen zu genießen. War ja wirklich richtig heiß, schöne Sonne auf jeden Fall. Aber ja, da das jetzt auch nicht wie Arbeit ist, unser Podcast und mir das immer große Freude macht, ist das auch schön, jetzt wieder eine neue Folge aufzunehmen. Freue ich mich drauf.
Ja, ist ja auch immer wie so ein bisschen Urlaub, ne? So.
Schon,
so.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja, nee, ich war viel draußen, ich habe viel Erdbeermarmelade gekocht, ich habe viel einen Hut getragen, weil ich die Sonne nicht vertrage, das war bei mir schon immer so und das ist tatsächlich jetzt auch meine mega gute Überleitung zu unserer nächsten Autorin, denn die ist tatsächlich auch für ihre exzentrische Hutkultur, möchte ich es mal nennen, bekannt und zwar ist das, obwohl sage ich erst das Zitat oder?
Oh ja, gern nochmal das Zitat.
Für die Pforten des Wissens gibt es nur einen Schlüssel, den Wunsch. Genau, und dieses Zitat stammt von keiner geringeren als Amélie Nothomb. Genau, wir befinden uns praktisch in der wunderbar bösen Welt der Amélie. Das wird gerne mal so als Aufhänger in diversen Artikeln auch genommen, habe ich bei meiner Recherche festgestellt, dieser Vergleich zu einem sehr bekannten Film aus den anfänglichen 2000ern mit Audrey Tautou, weil sie da doch einen sehr, sehr starken Kontrast darstellt. Das stimmt schon. Und genau, um die soll es heute gehen, weil, ja, ich hatte es in der letzten Folge schon angekündigt, sie ja doch zu meinen eigentlich liebsten Autorinnen gehört. Und das hat unter anderem den Grund, dass sie einfach unglaublich kurzweilig schreibt. Also ich musste mich tatsächlich nochmal daran erinnern, wie ich auf sie gestoßen bin. Und das war über einen Titel. Ist mittlerweile, glaube ich, schon 7 Jahre her, dass ich da bin ich wirklich auch wieder durch eine Buchhandlung gestreift und habe nach irgendwas gesucht oder auch nicht. Und ja, ich bin halt auch so ein Cover-Titelkäufer, oute ich mich auch ganz klar. Und dann lag da so ein Buch und da stand halt drauf, den Vater töten. Und ich dachte so, hä, okay, was ist da jetzt? Wieso nennt man ein Buch zu? Und das war für mich schon der erste Grund, mir auf jeden Fall schon mal den Klappentext durchzulesen. Ja, und dann ging es eigentlich so direkt jetzt nicht um einen Vater oder um einen ausgeprägten Hass zu einem Vater, sondern es geht um einen Jungen, der heißt Norman und der hat eigentlich gar keine Eltern und trifft auf den Trickkünstler Joe, der mit seiner Frau zusammen eigentlich so ein Künstlerleben führt und die alle drei fahren dann zusammen zum Burning Man. Also die beiden nehmen sich dem Jungen halt so an. Und dann ist es halt so, dass der Norman sich in die Frau von dem Joe verliebt und da entspinnt sich dann eine sehr kontroverse Geschichte, auch um den Vater und den Norman und halt natürlich auch die Frau. Und es ist dermaßen mit Spannung und so rasant erzählt, dass ich halt in Handumdrehen durch dieses doch sowieso schon sehr kurze Werk durch war. Bevor ich aber noch mehr auf ihre Schreibtätigkeit zu sprechen komme, würde ich aber einfach mal auch ein bisschen über sie reden. Amélie Nothomb wurde eigentlich als Fabienne Claire Nothomb geboren und es gibt ein paar Streitigkeiten. Also sie selbst behauptet immer, dass sie in Kobe geboren ist, in Japan. Aber es gibt auch Quellen, die sagen, dass sie in Etterbeck geboren ist, weil sie stammt aus einer sehr alt, ehrwürdigen Aristokratenfamilie aus Belgien. Ihr Vater war Botschafter und Diplomat und daher ist die Familie sehr viel rumgereist und sie hatte halt auch sehr viel Zeit in Japan verbracht und hatte da unter anderem auch ein Hausmädchen oder eine Gouvernante, die sie eigentlich großgezogen hat und zu der sie auch eine sehr, sehr enge Beziehung hat. Das wird auch sehr deutlich in ihren Büchern, unter anderem in Der japanische Verlobte, in Einer heiteren Wehmut und auch in Staunen und Zittern. Also das kommt immer sehr stark hervor, dass sie da eine sehr, sehr enge Bindung hat und ja, auch diese sehr starke Bindung zu ihrer Schwester. Sie hat eine Schwester, die auch eine Rolle spielt und das vor allem in dem Buch Der Physik der Röhren. Da wird vor allem sehr stark auch auf die Beziehung zu ihrer Schwester eingegangen. Sie besuchte in Asien auch die Schule und ging mit 16 Jahren nach Europa Und nach eigenen Bekundungen litt sie währenddessen oder während ihrer Pubertät auch an einer Magersucht. Und im Alter von 12 Jahren kam es dann auch dazu, das erzählt sie auch in einem Interview, was ich gefunden habe, dass sie an einem Strand in Bangladesch, wo die Familie Urlaub machte, von 4 Männern sexuell genötigt worden ist oder auch an manchen Quellen heißt es auch missbraucht worden ist, was sich halt auch sehr stark in ihrer Schreibe widerspiegelt, weil sie hat als Jugendliche dann auch angefangen zu schreiben und später dann an der Freien Brüsseler Universität romanische Philologie studiert. Aber so dieses Traumata, was sie damals erlebt hat, das prägt sie sehr stark und das habe ich dann im Nachhinein auch festgestellt. Ich habe mich schon vor einigen Jahren mit ihrer Biografie auseinandergesetzt, um einfach mal zu wissen, na klar, ne, wenn man viel von dieser Autorin liest, wer ist das eigentlich? Und bin da aber noch nicht auf dieses schlimme Ereignis gestoßen, das nicht. Und wenn man ihre Romane jetzt aber so vor dem Hintergrund liest, schwingt diese Melancholie aber schon mit. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob man sich das dann halt einbildet oder ob das halt wirklich gegeben ist. Aber es gibt durchaus auch Stellen, wo Missbrauch direkt geschrieben wird. Also Missbrauch ist auch oft ein Thema in ihren Werken. In jeglicher Form. Also es geht da nicht immer nur zwischen Mann und Frau, sondern es spiegelt sich halt auch auf verschiedenen Ebenen wieder. Nach ihrem Studienabschluss ging sie 1988 nach Japan und arbeitete dort als Übersetzerin, ehe sie 1992 nach Belgien zurückkehrte und im Alter von 25 Jahren mit der bizarren Mordgeschichte Die Reinheit des Mörders debütierte. Mit diesem Buch sorgte sie auch das erste Mal für Furore, denn es ging da um einen fettsüchtigen Querulanten und Nobelpreisträger, der einen in den 1970er Jahren verübten Mord an seiner Cousine gesteht und damit in der Literaturszene komplett alles durcheinander bringt. Das war das Werk, was halt von der Kritik auch sehr gelobt worden ist und wo vor allem auch diese Obszönitäten und diese philosophischen Gedanken, die sie da einbringt, schnell für Begeisterung sorgten. Und dann war es halt auch so, das war mir tatsächlich jetzt bis zu dieser Recherche, wo ich jetzt wirklich, wirklich tief bei ihr eingestiegen bin, noch gar nicht bewusst, dass tatsächlich auch relativ viele Werke von ihr verfilmt worden sind. Das wusste ich bis dato auch noch nicht. Ich habe mir deswegen gestern auch noch schnell die Verfilmung meines Lieblingswerkes angeschaut. Das ist Die Kosmetik des Bösen. Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Und ja, also ich würde sagen, ich würde das komplett voneinander getrennt betrachten. Der Film ist okay, hat für mich aber überhaupt nicht diese Suffisanz, dieses teilweise Bösartige, was man ihr ja auch immer unterstellt und was halt auch so ist. Also es gibt da bestimmte Textpassagen, wo man einfach wirklich so sich so ein bisschen schämt, weil man lachen muss. Ja, so. Weil es halt so bösartig ist, aber trotzdem witzig. Es gibt immer so bei ihr in den Büchern so 2 große Twists, wo du wirklich an der Stelle bist, wo du denkst, wow. Und dann hat sie aber auch immer so kleine Sprünge drinne, wo sich das Gespräch sofort wirklich wendet von einer totalen Melancholie in was Lustiges. Also es ist wie so eine Achterbahnfahrt und dann wird es plötzlich traurig und dann hast du wieder einen Dialog, der dich komplett wieder hochholt. Und also ich bin da, wie gesagt, immer total gefesselt, weil es ist wirklich so, wenn du die Bücher liest, dadurch, dass die diese Kurzweiligkeit haben, bist du eigentlich immer dabei und liest das eigentlich in einem Rutsch durch. Also ich habe das selten, dass ich ihre Bücher mit Pause gelesen habe. Also das ist, liest sich wirklich schnell weg.
Ja, also das finde ich auch ganz spannend bei ihr. Also wenn man sich die Liste der Veröffentlichungen anguckt, die ist ja sehr lang. Und wenn man dann mal ein Buch zur Hand nimmt, dann denkt man, oh, das ist ja ziemlich kompakt, okay. Und der Schreibstil, den habe ich auch als, ja, relativ schnörkellos, sag ich mal, empfunden, ne? So direkt und wie du auch sagst, oft auch so dialoglastig, aber ja, also die Bücher haben es in sich. Also ich habe bis jetzt 2 Bücher von ihr nur gelesen und die haben sich mir aber sehr, sehr stark eingeprägt durch das, ja, durch das Abgründige. Und wie du sagst, mir ging das genauso, habe ich gerade gedacht, das hast du gut formuliert, das konnte ich nachempfinden. Dieses, man schämt sich, weil man manchmal doch ein bisschen lachen muss, aber eigentlich ist es ja oft ganz schön entsetzlich, ja. Was da passiert oder geschildert wird so oder als Thema eben aufbereitet. Ne? So menschliche, psychische Abgründe tun sich da ganz oft, also zumindest bei den beiden Büchern, die ich jetzt kenne, haben sich aufgetan und das fesselt einen. Genau, und das erwartet man vielleicht gar nicht von so einem kompakten Büchlein vielleicht. Ne?
Ja, es ist halt, also da sprichst du was total Wichtiges an. Genau, sie offenbart oft diese Abgründe, die Psyche der Menschen, ne? Und was sie halt mit ihrer Schreibe macht, man hat das Gefühl, sie zwingt ihre Figuren dazu. Die machen das eigentlich nie von sich aus. Die beginnen eigentlich immer, dass du denkst, okay, alles normal, ganz so eine alltägliche Begebenheiten sind das. Und dann geht es ins sehr Skurrile. Aber es wird, meiner Meinung nach, es wird nie abstrakt. Es bleibt immer greifbar, aber es wird halt das Verhalten der Figuren wird einfach skurril und abgründig, ne? Und um mal ein Zitat aus meinem Lieblingsbuch zu bringen, was jetzt einfach schon an der Stelle passt, weil wir gerade bei dem Thema sind, was diese Suffisanz und dieses Freche halt angeht. Dieses Buch Kosmetik des Bösen ist in Dialogform geschrieben und da sprechen zwei Personen miteinander und die eine Person, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu viel verrät, weil dadurch, dass die Bücher nur so kurz sind, versuche ich mich da wirklich extrem zurückzuhalten, weil ich natürlich auch möchte, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da vielleicht das eine oder andere auch mal lest oder uns da mal die Meinung kundtut. Aber ein Zitat ist unter anderem zwischen diesen zweien, der eine sagt, sie sind ja wahnsinnig. Finde ich nicht. Wahnsinnige sind für mich Menschen, die sich unbegreiflich verhalten. Mein Verhalten kann ich Ihnen in allen Einzelheiten erklären. Da sind Sie aber der Einzige. Das genügt mir vollkommen.
Schön, ja.
Ja, und so geht das dann da halt seinen Gang und es ist, wie gesagt, einfach unglaublich unterhaltsam und ich habe das. Ja, ich liebe das. Also das ist halt wirklich was, ne? Wir befinden uns jetzt im Sommer. Das kann man wunderbar mit an den Strand nehmen oder sich mal im Garten oder auf der Wiese zu Gemüte führen, mal so für zwischendurch, wenn man jetzt keine Lust hat auf die doch etwas seichtere Sommerlektüre, die ja auch ihre Daseinsberechtigung hat, gerade zu der Hitzezeit jetzt, kann ich das vollkommen nachvollziehen, wenn man da auch mal dazu greift. Aber wenn man dann doch ein bisschen mehr Lust auf was Böses, Kleines, Fieses hat, dann kann ich das an der Stelle nur empfehlen. Wir werden euch natürlich die Literatur entsprechend auch wieder in die Shownotes packen.
Genau, genau. Und so ein Buch passt auch gut in den Koffer, ne?
Ja, das Format ist auch ganz, also es ist dann auch nicht so schwer, ne? Und das Format ist schön. Ist das A5? Doch, müsste eigentlich A5 sein. Ja. Also ganz, ganz entspannt. Kriegt ihr super gut mit. Ist ja schon fast so groß wie ein Smartphone heutzutage. Ne? Kann man ja auch schon so einpacken.
Darf ich mal ganz kurz dazwischen grätschen?
Grätsch mal.
Wo wir gerade beim Thema Technik und Smartphone sind. Bist du eigentlich eine E-Book-Readerin, Marianne?
Gar nicht.
Ich auch überhaupt nicht. Ich finde da einfach nicht hin. Also ich habe es jetzt auch nie ganz ernsthaft probiert. Aber ich habe immer gedacht, okay, das ist dann so ein flackernder Bildschirm. Das ist ja Quatsch, ist es ja nicht, ne? Genau. Aber trotzdem so dieses Seiten umblättern. Oh, da geht bei mir irgendwie nichts drüber. Und dann verschenke ich lieber ein Buch, was ich schön finde. Oder ich finde ein Buch in einer Verschenkekiste oder sowas, wo ich dann auch denke, das ist okay, dann hat das Buch ja auch mehrere Leben sozusagen. Aber irgendwie geht für mich da auch nichts drüber, so ein Papierbuch oder vielleicht auch mal ein Hardcover, nicht nur Paperback mal in der Hand zu haben und so. Das ist irgendwie immer wie so ein kleiner Schatz, finde ich.
Auf jeden Fall. Ich habe ja schon dieses Bibliophile, daher bin ich da, glaube ich, sowieso die falsche Ansprechpartnerin. Also ich habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt, mir so einen E-Reader anzuschaffen und den einfach zusätzlich noch zu haben. Wirklich, wenn es halt mal was länger, also wenn man wirklich mal ein längeres Werk hat, dass man das parallel praktisch dann noch lesen kann, wenn man dann wirklich mal länger unterwegs ist und jetzt den großen Klopper dann nicht mitnehmen will und den hätte ich dann aber ja trotzdem zu Hause. Ne?
Ja.
Ich glaube, aus dem Gedanken heraus und deswegen ist tatsächlich auch nicht schlecht ist, wenn wir jetzt an unser Format hier denken, ist einfach für Recherche. Ne, wenn du dir jetzt, sage ich mal, Bücher kaufst oder ausleihst, auch in der Bibliothek als E-Book, wo du nach bestimmten Informationen suchst, kann das auch eine Hilfe sein. Ne? Mhm. Also für mich ist es eine zusätzliche Option, aber keine Alternative in dem Sinne oder keine, ja, was das für mich jetzt ersetzen würde. Also wenn, dann würde ich es mir zusätzlich holen. Und ich denke, dass das auch irgendwann passieren wird. Aber bis jetzt hatte ich da noch keinen Grund, weil ich halt bei der Recherche, wenn ich E-Books, dann habe ich mir tatsächlich auch aufs Tablet oder auf dem PC runtergeladen oder ich habe es direkt vor Ort gelesen oder ja. Aber ich denke, irgendwann wird das passieren, wenn meine Augen schlechter werden und man die Schrift größer machen muss oder so.
Also ich glaube,
da soll es auch nicht schlecht sein, habe ich mir schon sagen lassen von älteren Menschen auch, ja. Unter anderem.
Ah, interessant. Also was ich mir gut vorstellen kann, ist für Schülerinnen und Schüler, ne, dass sie nicht diesen 10-Kilo-Ranzen mit sich rumschleppen müssen, mit Schulbüchern und so, das sehe ich total ein. Aber so der Roman und so auf der Couch lümmeln oder im Bett, kann ich mir auch gerade nicht so vorstellen. Aber ja, du hast recht, so als Zusatz irgendwie, ne, könnte ich das vielleicht auch mal probieren, ja. Aber nee, okay, hat mich jetzt einfach mal interessiert, wie das bei dir ist.
Ja, das war unsere Exkursion in das Fach der Übung. Kommen wir zurück. Kommen wir zurück zu Amelie Nussbaum. Wie gesagt, die Bücher sind eigentlich sehr leicht. Da müsst ihr das rein theoretisch nicht machen. Genau, jetzt kommen wir zu einem Werk von ihr, was mit am bekanntesten ist. Ich glaube, das hattest du ja auch gelesen, mit Staunen und Zittern, ne?
Mhm, genau. Ja, also mit Staunen und Zittern. Ich glaube auch, wie du meinst, ist eines der bekannteren. Sie hat ja dafür auch den Grand Prix gekriegt von der Académie Française, ne? Habe ich hinterher jetzt noch erfahren bei der Recherche. Das ist mir auch so, ja, in die Hände gefallen. Das habe ich als zweites von ihr gelesen. Also da habe ich, also ihr Name hat mir dann schon was gesagt. Und spannend fand ich einfach, dass man ja so einen Teil der japanischen Kultur mal nahegelegt bekommt von jemandem, ja, der sich das nicht ausgedacht hat, sondern selber dort groß geworden ist. Und die Hauptfigur im Buch heißt ja auch Amelie. Deshalb gehe ich davon aus, dass das schon auch autobiografische Züge hat oder autobiografisch ist, der Inhalt. Es geht eben um Amelie, die in einer großen Firma arbeitet in Japan. Ja, und ist einfach ganz krass, was es da so für Bedingungen gibt und was von ihr erwartet wird und ja, wie sie dort eben degradiert und gedemütigt wird und auch wieder sehr im Kopf sind mir geblieben, die Dialoge mit ihrem Chef und so weiter. Fand ich ganz, ganz spannend, weil ich jetzt selber noch nie auch in Japan war und auch von der Kultur ja nur so ein bisschen was vom Hörensagen kannte und auch wieder ja dieses sehr Authentische einfach mitgekriegt habe durch dieses sehr kompakte, komprimierte Buch, sage ich jetzt mal, ohne Schnörkel wieder, habe ich so empfunden, dass man einfach denkt, okay, das ist wirklich authentisch, das ist gut rübergebracht und klar passiert viel in ihrem Kopf und natürlich ist das jetzt kein Bericht und nicht in Berichtform geschrieben oder so, aber ich fand es tatsächlich sehr spannend, einfach durch die Authentizität. Und ja, es ist vielleicht jetzt nicht so leicht wiederzugeben, was passiert, ohne zu viel zu verraten. Aber ich habe eine total gute Rezension gefunden auf literaturkritik.de, wo ich fand, das trifft's ganz gut. Also das würde ich so unterschreiben. Und zwar stand da unter anderem drin, das Leben eines japanischen Firmenangestellten ist geprägt von Demut, Verzicht und Selbstaufgabe. Dass das Schicksal der Frauen noch um einiges schwerer ist, wird an Amelies einziger Vorgesetzten deutlich. Die japanischen Frauen werden in ein Schema gepresst, das ihre elementaren Wünsche und Vorstellungen nicht zulässt und eine natürliche Körperlichkeit vollkommen negiert. Das fand ich so ganz treffend nochmal zusammengefasst, weil genau, also es geht nicht nur um die Firmenkultur, sondern auch ganz speziell auch darum, welche Rollen Frauen in dieser Business-Hierarchie einnehmen oder in diesem Business-Leben überhaupt. Und ja, dass eben dieses Selbstständigkeit und eigener Wille und so da total verpönt ist, so, ne? Das fand ich spannend.
Ja, und vor allem ist es auch so, dass, was hattest du gerade gesagt, diese weiblichen, das fand ich ganz spannend.
Die natürliche Körperlichkeit,
die Körperlichkeit
vollkommen genau. Negiert. So.
Ja, ja, genau. Weil da muss ich an eine Stelle denken, das ist wirklich so. Und ich glaube, dass, also bitte alle, die jetzt Japanologie studiert haben oder da wirklich Erfahrung haben, schreibt uns da bitte und gebt uns da Feedback, wie ihr das wahrgenommen habt. Aber ich war auch noch nicht da, gebe ich auch ganz offen zu. Ich kenne es auch nur aus Büchern. Es ist tatsächlich so, dass es da schon als indiskret gilt, wenn du irgendwie da auf einer öffentlichen Toilette bist, da wird von den Frauen, die spülen die ganze Zeit, damit man da ja nichts hört, was da vor sich geht, ne, auf dem WC, um das jetzt irgendwie mal zu umschreiben auch. Also allein diese Geräusche, die man ja ganz normal erzeugt, wenn man da werden da als absolut indiskutabel wahrgenommen und es gibt in dem Sinne keine Privatsphäre, ja. Und deswegen trifft das mit dieser ja nicht akzeptierten Körperlichkeit total gut. Und das Buch ist für mich deswegen auch sehr einprägsam gewesen, weil es ja wirklich auch ihre Erfahrung als einjährige Praktikantin in dieser japanischen Firma, das war im Jahre 1990, widerspiegelt. Und sie ja auch einfach nur in dieser Firma bleibt, weil sie es diesem sadistischen System einfach zeigen will und da nicht klein beigeben möchte, ne? Und da so oft Konter gibt, bis sie von der Praktikantin zur Toilettenfrau degradiert wird und von da aus halt einfach mal, um es ganz krass zu sagen, weiterpöbelt. Sie gibt da halt wirklich einen kompletten Abriss über die japanische Gesellschaft und das hat mich halt wiederum auch wieder an aktuelle Bücher einer anderen Autorin erinnert, die ich hier auch noch sehr gern besprechen möchte. Die wird ja auch noch ihren Platz finden oder von mir auf jeden Fall präsentiert werden und das ist Sayaka Murata. Von der habe ich zwei Bücher gelesen, Die Ladenhüterin und das Seidenraupenzimmer, also wirklich grandios. Und die setzt dem Ganzen on top wirklich nochmal einen drauf. Also das ist wirklich, da darf man nicht zart beseitigt sein. Also Ladenhüterin hat auch eine ganz eigene Ironie und Humor, aber Seidenraupenzimmer, das wird wirklich das letzte Drittel des Buches, nee, eigentlich geht's schon echt krass los, aber das wird sehr, sehr bizarr und sehr heftig. Also das ist nicht für zarte Gemüter, aber wie gesagt, dazu an anderer Stelle. Aber wenn ihr euch mit diesem patriarchalischen Führungsstil oder auch mit dieser patriarchal geprägten Gesellschaft auseinandersetzen möchtet, seien euch diese Bücher auf jeden Fall empfohlen. Genau. Das zu einem Abriss zu ihren Werken. Also es sind, wie gesagt, echt viele. Und da kommen wir jetzt an der Stelle auch nochmal zu ihr als Person zu sprechen. Es ist nämlich so, dass Amélie Nothomb tatsächlich als schreibbesessen gilt. Also es ist so, dass sie im Schnitt 3 Bücher im Jahr schreibt, wovon 1 verlegt wird.
Wow.
Sie bedient da halt wirklich alle skurrilen Eigenschaften, die man sich so als Mensch vorstellt, wenn man an einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin denkt. Und zwar ist es wirklich so, dass sie alles mit der Hand schreibt. Sie besitzt keinen Computer, sie besitzt kein Smartphone, ich glaube sogar nicht mal ein Telefon. Und nee, auch kein Festnetz. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob sie ein Festnetz, aber auf jeden Fall kein Handy, das auf keinen Fall, kein Internet und kein Fernseher. Sie hat halt auch eine Schlafstörung, also sie kann schlecht schlafen. Das heißt, sie steht früh um 4 auf, schreibt meistens 3 bis 5 Stunden, geht dann in den Verlag, in ihren französischen Verlag in Montparnasse in Paris und hat da schon so ein, in einem Artikel habe ich das gelesen, es stand so schön, in einem Kabäuschen wurde da für sie eingerichtet. Und da sitzt sie dann und hat um sich rum Wannen voller Leserbriefe, die sie alle beantwortet. Nach und nach.
Aber es ist ja irgendwie total schön zu hören, weil ihre Fans ja dann genauso ticken wie sie, wenn sie Leserbriefe bekommt.
Ja.
Und keine E-Mails oder SMS oder WhatsApp oder so, sondern sie bekommt Briefe. Das passt ja dann wiederum gut zusammen.
Aber da merkt man auch, was ihr Standing ist. Also sie ist wirklich eine Koryphäe. Sie gilt in Frankreich auch als das Enfant terrible der Literaturszene mit. Ich meine, welcher Verlag nimmt denn heute noch handgeschriebene Manuskripte? Also das kannst du hinschicken. Also du kannst es zu einem Verlag schicken oder du schmeißt es ins Feuer. Es kommt dasselbe bei raus. Das musst du schaffen. Ne? Und das hat sie halt Anfang oder vor allem Mitte der 90er geschafft. In Deutschland ist sie vor allem Anfang 2000 berühmt geworden und sie hat natürlich auch unheimlich viele Preise gewonnen. Die könnte ich jetzt hier alle aufzählen, aber die packen euch einfach mal in die Shownotes. Also es sind einige. Es ist der Prix de Flore, der Prix Renaudot, Prix Mios Trégat, Prix René Fallet, Prix Autour. Also es sind halt wirklich fast alle renommierten französischen Literaturpreise, die es da so gibt. Den Prix de Flore vor allem für Der japanische Verlobte. Das Buch kann ich auch sehr empfehlen. Weil da rechnet sie in dem Sinne nicht mit der japanischen Gesellschaft ab, sondern das ist halt wirklich der Liebesbeweis und wo sie ihre Liebe zu dem Land nochmal bekundet.
Das ist mir auch aufgefallen jetzt nochmal bei der Recherche, als ich geguckt habe, was gibt's für Bücher von ihr. Da ist sie ja selbst auf dem Cover, ne? Das fand ich nämlich...
Bei vielen Büchern ist sie auf
dem Cover. Ja, das fand ich ganz außergewöhnlich, weil mir ist jetzt irgendwie auf die Schnelle niemand anderes eingefallen, wo das so ist. Also das ist für mich irgendwie charakteristisch für sie, weil sie, ja, sie zelebriert sich irgendwie auch so ein bisschen als Exzentrikerin, oder? Würdest du das unterschreiben?
Ja, also sie hat ja dieses, man würde das, ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagt, aber dieses Goss. Sieht ja aus wie so ein Goss eigentlich. Also sie hat schwarze Haare und dann halt diesen, ich habe einen ähnlichen, das gebe ich ganz offen zu, ich liebe ja Hüte und Mützen.
Ja, das kann
das
ich
ist ja bei mir daraus.
Sarah
weiß das. Das ist ja bei mir daraus entstanden, einfach weil ich die Sonne wirklich schon seit ich Kind bin, nicht wirklich gut vertrage. Und ich Mützen aber halt auch einfach mag. Und ich habe ein Interview mit ihr gelesen, ich glaube, das war 2017. das war, glaube ich, im Spiegel. Und da hat sie so einen riesigen Hut auf. Das erinnert so ein bisschen an, also den hat sie auch. Da gibt es auch ganz viele, wenn man so nach ihr googelt oder so, findet man das auch ganz oft. Das sind, wie gesagt, riesige Hüte und ja, wie so eine Art überdimensionierter Zylinder.
Mhm. Man das könnte interessiert auch so, mich jetzt aber, wie der heißt. Vielleicht finden wir es noch raus.
Ja, und wenn man jetzt direkt eine Vorstellung haben will, es ist so ein bisschen wie beim verrückten Hutmacher, die Größe. Und ja, es ist einfach unheimlich, also ich mag unheimlich inspirierend so vom Auftreten her. Ich mag auch ihr Auftreten, ich mag, wie sie im Interview agiert. Also ich bin da richtig so ein kleiner Fan und mag einfach ihre Einstellung und auch ihre Schreibe. Und es gibt zum Beispiel, also ich, ja, wie sie das auch so zelebriert, so dieses Künstlerdasein und diese Schreibtätigkeit, weil es gibt zum Beispiel auch einen Roman, der spielt um zwei Freundinnen oder zwei Schriftstellerinnen. Der hat auch einen übelsten Twist am Ende. Da war ich etwas geschockt, also wirklich sehr geschockt. Man ist ja immer ein bisschen geschockt, aber sehr geschockt. Und der heißt Die Kunst, Champagner zu trinken. Und da ist schon im Titel ein sehr prägnantes Wort drin. Und zwar ist das der Champagner, dem sie halt auch gerne freut. Also es ist wirklich, sie hat mal auch gesagt zu einem Journalisten, der gesagt hat, ja, und trinken Sie jetzt noch ein Glas Champagner? Und dann hat sie gesagt, eins? Immer mehr. Also, genau. Und das Buch ist tatsächlich auch, also eine kleine Ode an dieses Getränk. Dem frönt sie halt auch sehr gerne.
Ja, ist ja schon spannend, ne? So sehr elitär aufgewachsen, sage ich mal. Also so außergewöhnlich. Fand ich dann auch irgendwie ganz interessant zu hören, dass sie später noch den Titel der Baronin verliehen bekommen hat. Also schon, ja, schon in den höheren Kreisen, was dann wieder so zu Champagner passt. Und dann sind die Geschichten aber so abgründig und so böse, ne? Und das fand ich total witzig, diese Gegenüberstellung. Also es ist ja nichts Gefälliges in ihren Büchern, ne? Zumindest ist mir das bisher so nicht untergekommen. Also das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, war Reality Show von 2007. Da kam das auf Deutsch raus. Mhm. Und das hat mich krass, ja, geschockt. Also jetzt nicht so Schock im Sinne von Ekel und man legt es wieder weg, sondern so dieses, man ist entsetzt, aber es ist einfach spannend und abgründig wieder mal, lässt tief blicken. Wer es nicht kennt, kann ich auch empfehlen. Also danach merkt man sich auf jeden Fall den Namen Amélie Nothomb. Da geht es eben darum, dass eine Reality-Show im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und der Inhalt ist, dass diese Reality-Show in einem Lager, in einem Konzentrationslager stattfindet.
Und es gibt eben
Wärterinnen und Wärter und es gibt Insassen. Und diesen Gedanke, den fand ich so krass, dass ich dachte, okay, was kann man da literarisch draus machen? Das möchte ich jetzt wirklich mal wissen. Und dann konnte ich es auch nicht mehr weglegen. Hat auch wieder, ja, einen kompakten Umfang, sage ich mal. Aber das hat mich wirklich beeindruckt. Also ich glaube, ich habe es 2007 auch gelesen und es war wirklich, ist mir nachhaltig im Kopf geblieben und das, ja, würde ich mal sagen, hat vielleicht ein Zehntel der Bücher geschafft, die ich gelesen habe, dass so viel Zeit verstreicht und die mir dann doch noch so präsent sind, ja.
Ja, 10 Jahre her, ne? Das war auch ein Buch, da bin ich ein bisschen ambivalent gegenübergestellt, weil ich die Thematik halt dann doch echt sehr krass fand, weil es ist ja wirklich, sie hat das Thema ja genutzt, um mit der Medienlandschaft abzurechnen. Und ich habe da wirklich sehr mit mir gehadert, ob das nicht zu viel ist. Also ob das nicht wirklich ein Schritt zu weit ist, ob man das nicht auch hätte anders machen können. Dann habe ich wieder gedacht, gut, auf der anderen Seite, es muss ja irgendwo überzeichnet sein, um da wirklich noch diesen Schockmoment halt zu erzeugen. Das ist ja heutzutage eigentlich in der Form fast gar nicht mehr möglich mit den Medien, mit denen wir heute so, heute nochmal 10 Jahre später, ist es ja eigentlich noch krasser geworden, konfrontiert werden. Und ja, also ich weiß nicht, wer mal den Jungen, also es ist nicht von ihr, sondern von einem anderen Autor, aber den Jungen im gestreiften Pyjama gelesen hat, der weiß, wovon ich rede. Da wurde die Thematik meiner Meinung nach wirklich aufs Beste thematisiert, ohne es halt, ja, so sag ich mal, zur Schau zu stellen. Ne? Aber da bin ich halt wirklich, das ist halt wirklich interessant, dass du es ansprichst, weil das war für mich so das einzige Werk, wo ich mit ihr nicht ganz mitgegangen bin, was die Thematik anging, weil es mir wirklich ein Zacken zu hart war, so. Und ja, aber spannend. Und wo du gesagt hast, das ist 2012, das ist mir tatsächlich auch noch sehr präsent. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es tatsächlich schon 10 Jahre her ist, dass das rauskam. Also
ich glaube, es war sogar 2007, also 15 Jahre tatsächlich. Also es ist krass,
ja. Ja, kann aber sein, 2012 die deutsche Übersetzung, oder? Kann das sein?
Könnte sein, bin ich mir gerade unsicher tatsächlich. Aber es
Ja.
ist auf jeden Fall schon lange her und ich meine, Reality-Shows, die sind dann doch eher wahrscheinlich noch krasser und noch schlimmer geworden. Finde ich aber
Ja.
auch interessant, weil du sagst, sie hat keinen Fernseher und kein Handy und sie lehnt das komplett ab in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Ja, passt gut zusammen, ne? Dann so ein Kracher rauszubringen und die Thematik so krass aufzuarbeiten. Also es war aufwühlend auf jeden Fall, ja.
Ja, ich kann dir auch tatsächlich, ich konnte jetzt nicht direkt ausmachen, woran das liegt. Man müsste vielleicht, also es gibt durchweg nur französische Interviews mit ihr. Wir sprechen beide Französisch irgendwie, aber es war dann doch eine Herausforderung, weil Englisch ist dann doch irgendwie besser. Und ich habe, wie gesagt, zwei Interviews habe ich mir angeschaut. Und da wurde es jetzt nicht direkt thematisiert. Also sie sagt halt oft, dass sie das halt nicht hat. Ne, also in den Interviews kommt das auch immer, wenn man die jetzt in den Zeitungen liest, in den Artikeln durch, dass sie das ablehnt, aber der konkrete Grund konnte ich nicht eruieren. Also vielleicht, ihr lieben Hörenden, ist euch der ja mal untergekommen, das würde mich echt interessieren, ob sie das einfach von vornherein so gemacht hat, weil sie gesagt hat, sonst kann sie halt nicht künstlerisch tätig sein oder das ist einfach nichts, was in ihr Leben passt, kann ja auch sein, aber mich würde wirklich mal interessieren, ob es da irgendwo ein Ereignis gab, wo sie gesagt hat, nein, das nicht, weil es ist ja wirklich schon lange so. Ne? Da kann man zwar ja jetzt nicht erst seit hier die sozialen Medien angefangen haben, wo halt Leute gesagt haben, okay, da mische ich nicht mit. Das ist ja durchaus bekannt, dass es da einige gibt. Aber bei ihr war das ja wirklich schon immer so. Also wüsste jetzt nicht, wann dem nicht so war.
Also
Genau.
es scheint so, als würde sie sehr konsequent in ihrem eigenen kleinen Kosmos leben wollen.
Ja. Genau, sie zieht es halt durch, ne? Wie ihr Tagesablauf halt auch ist. Also bedingt durch ihre Schlafstörung, dass sie da halt wirklich um 4 aussieht und sagt, okay, das ist, glaube ich, auch das, was ich dann halt irgendwie gut finde, dass sie das halt produktiv nutzt, sich da jetzt nicht mit rumquält oder in Selbstmitleid versinkt oder so, sondern halt wirklich dann das hinbekommt, sich dann da frühs um 4 hinzusetzen und da durchzuschreiben, um danach in den Verlag zu stiefeln, um da 1000 Leserbriefe zu beantworten. Daraus ist übrigens auch ein Buch entstanden. In dem Roman geht es nämlich um ihren Briefwechsel mit einem Soldaten, der im Irak stationiert ist, also einen US-Soldaten und mit dem sie halt eine Brieffreundschaft anfängt und diese dann halt auch pflegt und der sich halt praktisch auch als ihr Fan preisgibt oder outet und das wird am Ende auch, also da habe ich halt gedacht, okay, das ist jetzt halt, da ehrt sie jetzt mal so ihre Fans. Hätte ich ja nicht gedacht, dass sie das mal macht, ne, weil sie kokettiert ja sonst auch und sie sagt eigentlich auch oft, auch in Interviews, dass sie Menschen nicht mag, dass sie sich da eigentlich lieber fernhält und ich glaube, das habe ich dir ja auch mal erzählt. Also ich würde unheimlich gern mit ihr einen Kaffee trinken gehen und mal mit einfach, ne, so diese Atmosphäre einfach erleben, aber ich könnte es nie, weil ich die ganze Zeit Angst hätte, die würde mich irgendwie für nervig halten oder so und lieber halt nach Hause gehen, Champagner trinken und ein Buch schreiben oder weiß nicht, als mit mir da zu sitzen. Und so, weil so ähnlich ist halt dieses Vorwort zu dem Buch. Das heißt halt so etwas wie ein Leben und auch da ist es halt nicht so, wie ich das dann gedacht habe, dass das praktisch eine Ode an ihre treue Leserschaft ist, sondern das gibt am Ende den typischen No-Thump-Twist, wie ich ihn mal nennen will, der ja, sehr kokettiert und schon auch heftig daherkommt. Und ich musste jetzt überlegen, nee, ja, Punkt. Weil wenn ich jetzt weiterrede, dann würde ich zu viel verraten. Und das ist auf jeden Fall auch ein Kauf wert. Führt euch das zu Gemüte. Also ich habe dann wieder da gesessen und dachte, ja, jetzt hat sie mich wieder gekriegt. Ne? So.
Finde ich aber, ja, klingt spannend. Aber sie ist jetzt nicht so, dass sie die Briefe, wenn du sagst Briefwechsel, sie hat jetzt nicht die Briefe abgedruckt, sondern sie hat literarisch was draus gemacht. Ja, habe ich das richtig
Genau,
verstanden?
genau. Also ich habe es am Anfang, habe ich tatsächlich noch fast gedacht, dass es da Zitate gibt oder so. Und ich glaube, es kann auch sein, dass es an bestimmten Stellen, dass sie sich da an Briefverkehr bedient hat. Also es basiert tatsächlich auf einem Briefverkehr. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher eine Grundlage für das Buch dann auch gewesen, ne? Was
Ah ja, okay.
sehr stark an diesem Briefverkehr halt sich orientiert und da mögen sicherlich auch ein paar Zitate draus genommen sein, aber ich kann mich erinnern, dass im Vorwort halt schon so stand mit, ja, also was ich an Briefen kriege und dann echauffiert sie sich teilweise auch darüber, wie manche Leute sich anmaßen, ihr mehr als eine A4-Seite zu schreiben. Und dann dachte ich so, oh Gott, ich glaube, ja, weil natürlich habe ich dann auch gedacht, eigentlich müsste man da ja mal einen Brief hinschreiben, vielleicht kriegt man ja in 10 Jahren mal eine Antwort oder so, ne? Und
Ja,
ja,
mach das doch
dann habe ich
mal.
mich nicht mehr getraut.
Oh, Nee, als du mir das gesagt hast, von wegen mal auf einen Kaffee treffen oder so, das fand ich ganz spannend, die Vorstellung. Also ich glaube, ich würde mir das nicht trauen, weil ich sie irgendwie als Person schüchtert sie mich voll ein. Also sie ist mir irgendwie so fern als Person in ihrem Verhalten und in Interviews und so, was ich jetzt gesehen habe, dass sie mir so ein bisschen Angst macht, muss ich sagen. Ich habe dann aber gedacht, also es ist ja deine, also du schätzt sie ja sehr, du hast ja ihre Bücher so gern, hast so viel von ihr gelesen, du bist so begeistert. Und dann dachte ich, okay, das passt ganz gut. Wir hatten ja letztes Mal die Siri Hüstvedt, die ich ja sehr verehre und sehr bewundere. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich mal Siri treffen könnte, was würde ich sie fragen? Und mir ist auch was eingefallen, aber mich würde jetzt interessieren, was würdest du denn Amélie Nothomb fragen oder was würdest du ihr sagen? Gibt es da was Spezielles für dich?
Ich war ja nie so ein Boygroup-Mensch, ne? Ich hatte ja keine Boygroups, irgendwas, aber ich glaube, da würde ich mich dann genauso verhalten wie irgend so ein Boygroup-Fan, der ganz vorne in der ersten Reihe steht und da irgendwie anfängt rumzuschreien. Nein, also ich würde sie natürlich nicht anschreien, aber ich glaube, ich würde mich da voll zum Affen machen, weil ich dann natürlich irgendwie das Bedürfnis hätte, irgendwas Schlaues zu sagen, ne? So was Schlaues zu fragen. Und ich würde natürlich am liebsten wissen, wie sie ihre Bücher anfängt, also wenn sie jetzt was beendet hat, wann die oder wo sie dann ihre Inspiration hernimmt. Ob das, ne, viele sagen ja, also wirklich diese ganz klassischen Fragen, ne, das ist jetzt voll banal, aber gerade bei den Autorinnen und Autoren, die dich halt am meisten interessieren oder die, finde ich, die mich am meisten faszinieren, da interessiert mich das einfach am meisten. So. Weil das mich dann wiederum auch inspiriert und ja, da so einen ganz kleinen Schnipsel vielleicht zu erfahren, wie, wo da die Inspiration herkommt, finde ich schon spannend. Genau. Und wie
Also
gesagt, aber aufgrund der Banalität würde ich mich das wahrscheinlich nicht trauen. Und dann vielleicht würde ich sie auch fragen, was ist ihr Lieblingschampagner, weil ich zum Beispiel überhaupt kein Champagner trinken kann, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe irgend so einen Muff im Mund. Also es ist so Muffigkeit. Also kein Muff, ne? Nicht diese schönen Kuscheldinger, die man, wo man seine Hände reinsteckt, sondern diesen, so einen muffigen Geschmack einfach. Also, ja, so.
Kellermuff.
Kellermuff. Ah, Kellermuff ist ja wieder schön. So, ne? So dieser Geruch, so Keller, so alte Gemäuer ist für mich Kellergeruch. Oder meinst du jetzt was anderes?
Ja, ich meine das schon, aber das ist für mich eher was nicht so Schönes.
Okay.
Interessant, so wie manche Tankstellengeruch und Nagelferner
Ja.
mögen.
Oder, ja.
Nee, aber das finde ich interessant. Ja, wo kommt die Idee her und was ist so der Anstoß zum Schreiben? Das stimmt, also so ein Schreibverhalten, das interessiert mich auch tatsächlich oft. Man hat ja leider selten die Gelegenheit, Autorinnen oder Autoren mal zu fragen, ne? Also ich habe dann auch so gedacht, was ich Siri gern mal fragen würde, ist, wie sie es geschafft hat, zu so einer inneren Ruhe zu kommen. Weil ich finde, alle ihre Bücher strahlen so eine wunderbare Ruhe, Gefasstheit und also so ein in sich Ruhen aus irgendwie.
Ja.
Also sie ist für mich ein Mensch, der zu sich gefunden hat, die ihren literarischen Ton gefunden hat und irgendwie, ich habe immer den Eindruck, den Platz in der Welt und das vermittelt mir beim Lesen auch immer so eine Ruhe und das sind immer so kluge Gedanken. Das ist, ja, das hat für mich immer was sehr. Ach ja, hatten wir ja in der letzten Folge, muss ich ja jetzt nicht nochmal ausbreiten, aber das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren, ja. Aber versuch doch mal einen Leserbrief zu schreiben, vielleicht kriegst du da wirklich eine Antwort,
Zeige
das
ich
wäre ja
dir mal.
mega cool.
Da können wir dann, wenn es den Podcast noch gibt, in 10 Jahren drüber sprechen.
Genau.
Genau. Ja, finde ich jetzt aber auch wieder spannend, dass du sie fragen würdest, was sie da mit ihrer inneren Ruhe, wie sie das hinkriegt. Also das ist ja, aber du bist für mich eigentlich auch jemand, der sehr viel innere Ruhe ausstrahlt. Das war ja für mich mit dem Grund, das hier mit dir zu machen, weil wir da. Also das schätze ich ja sehr an dir. Ne? Fand ich jetzt sehr, sehr niedlich, irgendwie
Das ist
sehr.
ja voll das schöne Kompliment,
Ja,
danke.
doch.
Da zeigt sich wieder mal, wie sich diese Selbstwahrnehmung vom Fremdbild unterscheidet. Ich finde nämlich, das ist eine schöne Eigenschaft. Wenn du sagst, du siehst es bei mir, dann freut mich das sehr. Schön.
Als extrovertierter Stressmensch, ja, definitiv. Es holt mich unheimlich runter, wenn ich mag wirklich introvertierte, ruhige Leute unheimlich gern. Ich rede nicht von langweiligen Leuten, das ist für mich was anderes. Sondern wirklich von ruhigen, in sich ruhenden Menschen, weil die können mich damit wunderbar anstecken, die holen mich dann irgendwo auch runter. Und ich kann das dann auch mal, ich kann da auch gut mit umgehen, wenn ich denen dann zu stressig bin an manchen Stellen, ne? Und ich habe das Glück, dass in meinem Freundeskreis halt dann diese Leute auch mir das sagen. und ich dann weiß, was ich machen muss. Und daher, ja, voll angenehm, ne? Und die ja dann wiederum auch meine Energie und so schätzen, weil die, ich habe ja dann zum Glück auch schon mal hören dürfen, dass das halt auch ansteckend ist, wenn man halt Energie rübergibt, die dann die Leute dazu befähigt, vielleicht auch mal ein bisschen mehr aus sich rauszugehen und die das dann auch schön finden, ne? Ohne dass denen das jetzt unangenehm ist. Genau. Ja, schön.
Das kann sich gut ergänzen, ne?
Genau. Ich auch, ja. Also, ja, schön. Finde ich gut. Ja, Mensch, Sarah, da sind wir ja schon wieder am Ende unserer heutigen Folge nach der kleinen, mini-kleinen Sommerpause. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir hoffen, ihr seid wieder gut mit uns reingestartet. Jetzt müsst ihr natürlich nicht wieder so lange warten, denn wir sehen uns ja dann in 2 Wochen wieder und du hast uns ja, und wir sehen uns wahrscheinlich eher nicht, wir hören uns.
Wir sehen uns, Marianne.
Wir sehen uns, genau, wir sehen uns. Und du hast uns ja da bestimmt wieder ein kleines Zitat mitgebracht, mit wem wir es denn so das nächste Mal zu tun bekommen.
Ja, genau, ich freue mich schon drauf. Ich mag das auch, dass wir immer so springen. Also in 2 Wochen wird es tatsächlich mal wieder in eine ganz andere Richtung gehen. In ein anderes Land, in eine andere Zeit und ich muss einen etwas dickeren Wälzer zur Hand nehmen, aus dem ich das Zitat diesmal nehme, was ja auch jetzt für mich neu ist, dass der aus einem ziemlich dicken Buch stammt. Die Stelle, die ich ausgesucht habe, die so schön klingt und die so schöne Gedanken äußert, geht so. Ihre Angst, ihre unbeschreibliche Schwäche, hatte sie vor allen Menschen verbergen wollen. Sie war hoch erhobenen Hauptes und mit ruhiger Miene ihren Weg gegangen, hatte geschwiegen und gekämpft, um so gut sie nur konnte, das Wohlergehen ihrer Kinder zu sichern. Also, in dem Roman ist die Hauptfigur eine Frau, was es natürlich für unseren Podcast auch wieder ein bisschen spannender vielleicht macht. Und genau, da freue ich mich sehr drauf, dass ja, etwas umfangreichere Werk vielleicht auch dieser Autorin, die ja viel zu unbekannt ist, finde ich, in der nächsten Folge vorstellen zu können.
Und in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich noch einen lauschigen Abend, einen lauschigen Tag, einen lauschigen Morgen, wann auch immer ihr uns gerade zuhört und sagen auf Wiederhören bei Autorinnen im Porträt. Ciao!
Tschüss, bis nächstes Mal.